WDR3 Podcast. Forum.
Meine Damen und Herren, liebe Gäste hier in Brüssel, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer im WDR. Wir begrüßen Sie herzlich heute Abend zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Neue Wir-Erzählungen, eine Zukunftsressource für Europa. Der Titel des heutigen Abends heißt Europas Herz der Finsternis. Wir werden, wie üblich, diejenigen, die von Ihnen, die gelegentlich schon einmal hier waren, wissen es, über Europa sprechen, über seinen ideellen Kern und seine politische Gestalt. Aber wir werden dabei heute einen kleinen Abstecher machen oder einen Umweg nehmen, wobei die Frage, ob das eigentlich ein Umweg ist, vielleicht schon eine Frage ist, die uns beschäftigen wird. Denn wir haben zwei Gäste, die sich beide in ihrer Arbeit auf unterschiedliche Art sehr intensiv mit Europa, mit Europas Geschichte, Europas Gegenwart auseinandersetzen, die dabei aber viel Zeit und viel Arbeit außerhalb Europas verbracht haben, namentlich in Afrika, namentlich im Kongo. Kein Zufall, dass wir zwei Gäste haben, die insbesondere den Kongo viel bereist haben. Herzlich willkommen, David van Rijbroek, herzlich willkommen, Milo Rau. Ich darf Ihnen unsere Gäste zunächst kurz vorstellen. David van Rijbroek ist einer der interessantesten und vielseitigsten belgischen Autoren, gleichzeitig Lyriker und Dramatiker, politischer Essayist und Historiker, in vielen Genres zu Hause, gleichzeitig Gründer verschiedener Zirkel, unter anderem Gründer des Brüsseler Lyrikkollektivs, heißt es, glaube ich. Und es gibt unter anderem eine europäische Verfassung in Reimform, die David van Rijbroek zusammen mit 52 Autoren aus ganz Europa hergestellt oder verfasst, verfertigt hat. Sie sind gleichzeitig Präsident des flämischen PEN. Sie waren es. Dann ist Ihre
Honorarpräsident,
Ehrenpräsident des flämischen PEN. Das Buch, mit dem Sie nicht nur in Ihrer Heimat in Belgien, sondern weit darüber hinaus und eben auch in Deutschland sehr bekannt geworden sind, das Opus Magnum, glaube ich, bei aller Vielseitigkeit kann man sagen, ist ein Buch, ein gewaltiges Buch, was den lakonischen Titel trägt, Kongo, eine Geschichte. Hinter dem Titel verbirgt sich eine unglaubliche Arbeit, die die Geschichte des Kongo der letzten 150 Jahre erzählt. Eine Geschichte, die aber nicht ausschließlich aus Archivarbeit, wie das bei Historikern manchmal üblich ist, besteht, sondern im Gegenteil, die aus Reisen besteht, die aus vielen Interviews besteht. Ein Teil dieser Interviews haben Sie dann auch in einem Theaterstück wiederum verarbeitet, was zeigt, wie die verschiedenen Genres ineinander greifen. Die erste Frage an Sie, warum Afrika? Wie so ein so gewaltiges Buch, eine so gewaltige Anstrengung für den Kongo?
Warum Afrika? Was eine Frage.
Warum Afrika? Welch eine Frage.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es einfach nicht.
Ich denke...
Ich habe mein erstes Buch über Südafrika geschrieben. Mein erstes Theaterstück handelte auch über Südafrika. Danach habe ich mich vor allem um Zentralafrika gekümmert. Ich weiß, welche die Gründe sind, warum ich nicht über eine bestimmte Art von Afrika schreiben will. Also ich will nicht über Afrika schreiben aus Exotismus. Und ich will nicht über Afrika schreiben, weil das irgendwie ein separater Kontinent ist, wo alles anders läuft. Und ich will auch nicht über Afrika schreiben, weil ich irgendwie von einer Afrika-Mikrobe gebissen wäre. Wenn Leute über Afrika sprechen, dann gibt es fast immer nur irrationelle Motivation. Also alle haben eine Mikrobe für Afrika. Ich nicht. Ich mag diese mysteriösen, sentimentalischen Zustände nicht, um das dann als Beweggrund zu nennen. Also Afrika fasziniert mich aufgrund der moralischen Frage, weil Afrika uns mit vielen moralischen Fragen und Fragezeichen konfrontiert. Also was ist eine Bevölkerung, was ist eine Nation, ein Staat, was ist Demokratie, was ist Gerechtigkeit? All diese Fragen, die wir uns in Europa stellen, werden eigentlich noch viel stärker in Afrika gestellt. Das heißt, es ist mehr als nur ein Impuls. Es ist eigentlich vor allem eine moralische Neugierde. Es ist vor allem auch eine moralische Verwandtschaft, denke ich.
Es gibt neben allem, was Sie genannt haben, einen biografischen Bezug, den man, glaube ich, erwähnen darf. obwohl er in Ihrem Buch interessanterweise sehr beiläufig und elegant daherkommt, nämlich in dem Kapitel, wo es dann um die, ich glaube, 1960er Jahre, unmittelbar vor dem Ende der Kolonialzeit, Ihr Vater hat eine Zeit lang in Afrika gearbeitet.
Weil mein Vater war nicht nach der Unabhängigkeit da.
Ja, mein Vater war genau direkt nach der Unabhängigkeit da. Kongo wurde 60 abhängig. Mein Vater war von 62 bis 66 in Kongo. Aber das ist dann sozusagen die spätkoloniale Zeit, so könnte man sie bezeichnen. Er arbeitete in der Provinz Katanga im Süden und Kanga hatte sich 2 Wochen nach der Unabhängigkeit autonom erklärt, unabhängig erklärt. Und da hat man gesagt, halten wir einfach Katanga, das ist so ein wenig das Ruhrgebiet von Zentralafrika. Und die Belgier wollten das behalten. Es waren Tausende von Belgiern wieder geflohen. Mein Vater war 22, bekam problemlos eine Arbeitsstelle bei den örtlichen Eisenbahnen. Und mein Vater war nicht jemand, der gut erzählen konnte. Das hat mich noch mehr gereizt. Und ich hatte wirklich sehr viele mühsame Gespräche mit ihm darüber, wie er und ich die Kolonialzeit betrachten. Und er hat wirklich spät kolonial gedacht. Und das war für mich wirklich sehr problematisch. Und da habe ich wirklich sehr oft und sehr lange mit ihm darüber diskutiert. Aber ich mag eigentlich nicht diese freudsche Erklärung. Ich habe das Buch nicht meines Vaters wegen geschrieben. Ich habe es geschrieben, weil das Land mich interessiert. Aber die wenigen Geschichten meines Vaters sind natürlich schon Instrumente gewesen, um diesen Ehrgeiz zu schaffen, um dieses Interesse zu erwecken.
Ich glaube, wer das Buch in den Händen gehabt hat, kommt nicht auf die Idee, es als freudianische Verarbeitung zu lesen. Milo Rauch, geboren in Bern. Sie leben in, wenn Sie denn mal zu Hause sind, in Köln-Ehrenfeld, also im Sendegebiet des WDR, deswegen erwähne ich es. Sie haben ganz früh ja auch einmal ein bisschen als Journalist angefangen mit Reportagereisen. Das Reisen verbindet, ist eine der Sachen, die Sie beide verbindet, sind aber seit 10, 15 Jahren unterwegs und immer bekannter geworden und mittlerweile sicherlich eine der bekanntesten Regisseure und Bühnenautoren des deutschsprachigen Raumes. Insbesondere, weil sie eine Kunstform zu Blüte oder zu neuer Form erweckt haben, die neudeutsch Reenactment heißt. Da werden wir hier in der Nähe von Waterloo gleich ganz aufmerksam. Auch wir stehen vor einigen Reenactments. Bei Ihnen meint es ein bisschen was anderes. Sie haben teilweise Prozesse rekonstruiert mit künstlerischen Mitteln. Sie haben Ihre Stücke tragen, Titel wie Die letzten Tage der Ceausescus. Eines der umstrittensten ist die theatralische Fassung der Verteidigungsrede des norwegischen Attentäters André Breivik, zum Teil auch mit Aufführungsverboten belegt worden ist. Und eine der früheren afrikanischen Arbeiten ist eine Arbeit über den Völkermord in Ruanda, Hate Radio, eine Rekonstruktion einer Radiostunde in einem der Sender, die, glaube ich, ganz wesentlich damals mit beigetragen haben, die Stimmung zu schaffen, in der dann dieser schreckliche Völkermord passieren konnte. Seit jüngerer Zeit oder in den letzten Jahren arbeiten Sie an einer Europa-Trilogie, die im ersten Teil von Dschihadisten handelt, jungen westeuropäischen Männern, die in den Dschihad gezogen sind. Im zweiten Teil sowohl vom Zweiten Weltkrieg als auch von Jugoslawien handelt. Und jetzt haben Sie selber einen Abstecher aus dieser Europa-Trilogie gemacht, wieder zurück nach Afrika, nach Kongo, Ihre jüngste Arbeit, relativ frisch. Müssen Sie vielleicht uns ein bisschen selber erklären, das sogenannte Kongo-Tribunal. Was genau ist das Kongo-Tribunal?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr frische Arbeit. Die habe ich gemacht vor 1,5 Wochen in Bukavu. Und wie der Name sagt, es war ein Tribunal oder ist ein Tribunal, das wir gemacht haben, basierend auf 3 Fällen. Es gab nie ein Kongo-Tribunal. Es gab in Den Haag einige Versuche, Milizenprozesse zu machen, die waren aber relativ politisch motiviert. Es sind im Ostkongo seit in den letzten 20 Jahren an die 1000 Massenverbrechen geschehen. Ich habe 3 ausgewählt, 3 besonders typische, 2 Wirtschaftsfälle, 2 Fälle, wo große Minenfirmen Leute vertrieben haben, zusammen mit der kongolesischen Regierung Leute massakriert haben, eine kanadische Firma und eine schweizerisch-kongolesisch-südafrikanische Firma. Der dritte Fall war Mutarule, ein Massaker, das vor einem Jahr stattgefunden hat, wo ich zufällig Zeuge war, weil ich gerade gedreht habe in der Nähe. Und ich habe dann das sehr realistisch gemacht. Also ich habe 2 Anwälte, also den Gründer vom Tribunal von Den Haag, ein Belgier, Jean-Louis Gillissen, den ich noch von meiner Ruanda-Arbeit kannte, weil er diese Völkermordmoderatoren verteidigt hat und ich dann mit ihm einen Film gedreht habe. Ich habe ihn gebeten, der Anwalt zu sein und dann noch Maître Bisimba, ein kongolesischer Anwalt, der auch in Den Haag arbeitet, und habe eine internationale Jury zusammengerufen, also Jean Ziegler, Colette Breckmann, einige Kongolesen, aber auch ein Anwalt einer Minenfirma und ein hoher Funktionär der kongolesischen Regierung, um in Hearings, in Zeugenverhören, die wir durchgeführt haben in Bukavu, vor 500 Zuschauern über diese drei Fälle zu urteilen. Also das war ein Tribunal, das dauerte 3 Tage und endete mit einem Urteil, also mit Antworten der Jury auf Fragen, die gestellt waren, die Verwicklung der Regierung in diese Fälle, die Verwicklung der Armee, die Verwicklung der großen Firmen, die Verwicklung der UNO, die auch verwickelt war in einem der Fälle, vor allem durch Passivität. Das war das, was wir in Bukavu gemacht haben. Jetzt gehen wir in eineinhalb Wochen nach Berlin, machen den zweiten Teil des Tribunals in Berlin. Da habe ich auch David eingeladen im Übrigen. Er hat leider keine Zeit. Wo wir über die Hintergründe sprechen werden, also über Europa. Was sind eigentlich die Gründe der europäischen Politik? Was sind die Verwicklungen der europäischen Wirtschaftspolitik in diese Vorgänge im Ostkongo? Das ist hauptsächlich ein Wirtschaftskrieg, der ethnische Konflikte, politische Konflikte, Landkonflikte stückweise instrumentalisiert. Was wir aber versucht haben, ist etwas Theatrales. Wir haben wirklich versucht, wir hatten 40 Befragungen. Das ging vom Minenminister bis zum Gouverneur, bis zu Rebellen, bis zu Leuten, die vertrieben wurden, bis zu Überlebenden von Massakern. Und die haben wir in einer langen Reihe von Befragungen und Verhören, die wir gefilmt haben mit 7 Kameras, es gibt einen Kinofilm daraus, haben wir versucht, ein Tableau zu machen dieses Kongo-Kriegs, kann man eigentlich sagen, dieses Wirtschaftskriegs. Also was, man sagt, 6 Millionen Tote hat es gegeben in den letzten 20 Jahren. Was sind die Akteure von den großen Firmen bis hin zu den kleinen Minenarbeitern?
Was genau ist es oder welche Frage ist es genau, die Sie, Sie haben ein paar Sachen erwähnt, aber die Sie nach Afrika führt. Ich frage es deshalb in einer kleinen biografischen Notiz über Sie, habe ich den etwas merkwürdigen Satz gelesen. Seit seinem 13. Lebensjahr hat er sich mit politischer Gewaltgeschichte beschäftigt. Das ist für einen 13-Jährigen ein ungewöhnliches Hobby. Wenn man Ihre künstlerische Arbeit nimmt, gibt es sicherlich ein Motiv, was vielen Themen gemein ist. Das ist das Gewaltmotiv. Kommt man, wenn man sich mit dem Wesen, dem Kern von Gewalt beschäftigt, automatisch nach Afrika?
Ich kam eigentlich sehr spät nach Afrika, muss ich sagen. Ich kam zuerst in die Schweiz, dann, weil ich Schweizer bin, dann kam ich nach Osteuropa, dann kam ich nach Russland, dann kam ich nach Ruanda wegen dem Genozid. Und jetzt kürzlich kam ich ein bisschen in Folge von Ruanda in den Ostkongo. Also ich war im Ostkongo, ich war natürlich auch ein paar Mal in Kinshasa, aber hauptsächlich habe ich mich in dieser Region aufgehalten. Und ich denke, das ist der Punkt. Ich erinnere mich an einen Satz in deinem Buch, David, dass, wo du schreibst, im Grunde ist der Kongo eine Parallelgeschichte Europas. Also was im Kongo passiert, ist eine Rückseite der Geschichte Europas. Also die europäische Geschichte ist eine Rückseite der Geschichte des Kongo, wie man es halt sehen will. Und das schien mir sehr richtig. Und das ist, denke ich, auch mein Blick natürlich auf den Kongo. Ich habe auch keinen exotischen Blick, kein Herz der Finsternis, Gewalt, da muss man nach Afrika, weil da geschehen die krassesten Massaker und so weiter. Sondern es war für mich wirklich ein Versuch, etwas über Europa herauszufinden tatsächlich. Und ich denke, ich habe sehr, sehr viel über Europa herausgefunden oder über den Westen im weiteren Sinne in Afrika. Und vielleicht weniger über Afrika. Ich war natürlich erstaunt, wie viel ich über den Kongo herausgefunden habe. Wie viel natürlich in diesen kongolesischen Konflikten drin sind, dass sich dann nicht legitimieren lässt durch irgendeinen marxistischen Diskurs, dass alles nur ein Ableger ist von dem, was in der ersten Welt passiert. Oft übrigens eine Entschuldigung der kongolesischen Eliten, die ja alles Hobby-Marxisten sind, die gern sagen, naja, das sind nur Ausleger dessen, was die Weltwirtschaft eigentlich uns abverlangt, wir sind Opfer. Das stimmt natürlich auch nicht. Aber ich betrachte eigentlich den kongolesischen Krieg wie auch den ruandischen Genozid einerseits als Folge der Kolonialisierung, gleichzeitig aber als Spiegelung oder als Stellvertreterkrieg von Konflikten, die geostrategischer Natur sind. Also gerade der Ostkongo, um das vielleicht abzuschließen, da zeigen sich tatsächlich Verwerfungen zwischen chinesischen, amerikanischen und europäischen Wirtschaftsinteressen, die sich da zeigen, die teilweise über die Stellvertreter der Länder rundherum ausgehandelt werden und die sich da abzeichnen. Weil die Kongolesen selber haben keinen Grund, sich 20 Jahre lang umzubringen. Also da gibt es keinen internen Grund. Es gab ja auch vor, sagen wir mal, dem Überfall durch die ruandische Armee, gab es auch da gar keinen Krieg. Also das sind Konflikte, die von außen hereingetragen sind, die aber innere Konflikte dann verstärkt haben. Und das ist das, was bei so einem Projekt herauskommt, ein unglaublich komplexes Gespinst aus internen Konflikten, aus kleinen Konflikten, aus Lokalkonflikten, die aber in einer albtraumhaften Weise quasi Weltgeschichte erzählen. Das ist der Punkt, der mich interessiert daran.
Herr von Reybruck, Sie sind zitiert worden, der Kongo als europäische Parallelgeschichte oder als Parallelgeschichte zu Europa. Das müssen Sie uns ein bisschen erklären. Was sind die Parallelen?
Er ist eine Tendenz, um zu glauben, dass was in Kongo
gebeurt. Ja, es gibt eine Tendenz, zu sagen, dass das, was in Kongo passiert, weit weg von uns ist, in einer anderen Zeit, in einer anderen Epoche, in einem anderen Kontinent. Und ich bin wirklich nicht damit einverstanden. Ich kann einfach damit nicht einverstanden sein. Das, was in Kongo passiert, nimmt manchmal Formen an, die tribal, präkolonial zu sein scheinen. Aber was letztendlich jetzt in Kongo passiert, sind wirklich Dinge des 21. Jahrhunderts und ist wirklich Teil des weltweiten Kapitalismus. Und es ist nicht so, weil bestimmte Dinge präkolonial erscheinen, dass die Motive, die Beweggründe aus dem 19. Jahrhundert oder noch früher entstanden sein sollen. Das, was passiert, ist Teil dieser Zeit, dieser Epoche, dieser Welt. Es handelt sich nicht um tribale Konflikte, es handelt sich um weltweite globale Konflikte, es handelt sich um Spannungen über Zugang zu Rohstoffen in einer Region, die rohstoffreich ist, aber die sehr schwach ist, wenn es darum geht, Staatsstrukturen aufzubauen und zu erhalten. Und diese Kombination von großen Bodenschätzen in Kombination mit schwachen Staaten sorgt eigentlich dafür, dass sich diese Gesellschaften einfach zersplittern, auseinanderfallen. Und das, was heute in Kongo passiert, die massenhaften Vergewaltigungen, die enorme Gewalt, das ist alles nicht so primitiv. Das sind natürliche Missbräuche, natürliche Auswüchse eines weltweiten Kapitalismus, der einfach durchdreht. Und internationale Organisationen, Multinationals, große Gruppenkonzerne wollen einfach möglichst schnell, möglichst preiswert, möglichst viele Rohstoffe ergattern und rausholen und ins Ausland bringen. Also ja, man sagt manchmal, dass wirklich Kongo darunter leidet, dass es so viele Ressourcen hat. Dies ist ein Fluch und Kongo ist eigentlich das Opfer schlechthin seiner Reichtümer, seiner Bodenschätze. Und es scheint so, wenn man wirklich ein junger Staat ist mit vielen Bodenschätzen, dann ist es wirklich sehr schwer, einen Staat normal aufzubauen mit einer normalen Dynamik zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Staat. Also man könnte, das denke ich manchmal, man könnte eigentlich Kongo vergleichen mit einer alten bettlägerigen Person, die irgendwie nachts durch die Bronx geht und die Taschen voller Diamanten hat. Da ist dann die Chance eines Überfalls als viel größer als die Chance, dass dieser Person geholfen wird. Also das ist eigentlich so ein wenig das, was in Kongo passiert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass sich das Ganze zum Besten entwickelt, in dem Sinne, dass es mehr Kandidatenkäufer gibt. Früher gab es ja nur Amerika, Belgien und Frankreich, die mögliche Käufer wären. Aber jetzt kommen ja auch China, Südafrika, Brasilien, die Türkei und so weiter, Kanada hinzu und die haben alle Interesse, wollen Handel treiben. Das ist ja an sich eine fantastische Chance. Also wenn du deine Wohnung verkaufen willst und du hast nur einen Kandidaten, dann hast du nicht wirklich eine starke Verhandlungsposition. Wenn aber 20 Interessenten da sind, dann kannst du deine Preise ansteigen lassen. Das ist also an und für sich gut, dass mehr Interessenten da sind. Aber es gibt natürlich nicht diejenigen, die kaufen wollen, es gibt auch die, die einfach sich etwas ergattern wollen. Es gibt diejenigen, die wirklich kaufen wollen und sie hoffen, dass wirklich dann der Staat das Geld nutzen kann. Es gibt auch diejenigen, die einfach diese Rohstoffe brauchen. Und hier sieht man eigentlich die kongolesische Elite, die Preise in die Höhe treiben kann, weil mehr Kandidaten da sind, aber die nicht dafür sorgen, dass dieses Geld wieder zum Staat geht. Da entsteht im Kongo eine Elite, die immer reicher wird, weil sie neue Kunden gefunden hat, aber das sorgt eben nicht dafür, dass dieses Geld durchsickert sozusagen, dass dieses Geld wirklich in die Gesellschaft einfließt. Und dieses System gibt es dort schon seit dem 16. Jahrhundert, seit die Portugiesen nach dorthin fuhren, um sich Sklaven zu holen. An der Mündung des Kongo-Flusses gibt es dieses System. Die Kongolesen waren an der Küste, sprachen mit der Elite und die Elite sorgte dafür, dass immer wieder Sklaven verfügbar waren aus dem Inland, was ja dann eigentlich das Inland völlig destabilisiert hat. Und die Elite wurde immer christlicher und immer reicher. Und dieser Prozess der Bereicherung der Elite, das ist wie gesagt ein Prozess, der schon seit 4-5 Jahrhunderten läuft. Und in diesem Sinne wiederholt sich das immer wieder und setzt sich dieser europäische Reflex auch immer wieder weiter.
Herr Rau, Sie haben genickt. Also, genau, es gibt, ich denke, dass das ein Elend des Kongo ist, dass er immer das hatte, was der Welthandel braucht. Er hatte die Sklaven eben im 16. Jahrhundert, dann hat er Kautschuk Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, heute hat er die sogenannten Konfliktmineralien, Koltan, natürlich auch Gold, Zink und so weiter. Das ist ein Problem. Ein anderes Problem, das für mich sehr sichtbar wurde in den Wirtschaftsprozessen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, ist die Beschleunigung des Finanzkapitalismus. Also die Unmöglichkeit, sage ich, des Kapitalismus tatsächlich zu investieren. Zum Beispiel hat mir einer der Anwälte der großen Minenfirmen gesagt, um eine Goldmine zu öffnen, musst du $1 Milliarde investieren. Dann kannst du sie öffnen, dann nimmst du wahnsinnige Schulden auf und wenn du diese Milliarde innerhalb von drei Jahren nicht zurückholst, dann bricht die Börse in Toronto zusammen. Und das ist das Problem. Also wie soll man hier eine Infrastruktur aufbauen, wie soll man Leute ausbilden, wie soll man irgendetwas investieren, wenn du 3 Jahre Zeit hast, um das Geld wieder rauszuholen, weil halt der Kapitalismus so funktioniert. Und das ist fast schon ein Drama, in das natürlich die großen Firmen auch verwickelt sind, dass sie sagen, sie mussten Kinshasa bestechen, sie mussten diese ganzen Steuern zahlen, sie mussten alles machen, dass sie am Schluss diese Goldmine eröffnen können, dann haben sie keine Zeit mehr, irgendeinen Kongolesen auszubilden. Also ich denke, das ist ein Problem, dass die übliche Gier oder die übliche, wie soll ich sagen, die Korruption und so weiter übersteigt. Das ist eine Beschleunigung der Weltwirtschaft, die sich im Kongo auf eine extreme Weise zeigt. Also für mich war, um das abzuschließen, für mich war das Faszinierendste in negativer Weise, wir mussten für diesen Dreh, den wir gemacht haben, wir mussten jeden Stecker importieren. Es gibt keinen Strom, wir mussten einen Generator hinstellen, es gibt nichts. Es gibt keine ausgebildeten Kameramänner, es gibt keine Straßen. Als wir darüber gesprochen haben, warum ist eigentlich niemand nach Mutarule gefahren, warum erst nach 8 Tagen, als dieses Massaker geschehen ist, da haben die von der Regierung gesagt, wir mussten zuerst klären, wer das Benzin bezahlt. Wir mussten ein Auto finden, das auf diesen Straßen fährt. Es ist, wie soll ich sagen, die Infrastruktur ist derart abwesend in diesem unglaublichen Reichtum, dass man das Gefühl hat, man ist wie in einer leerdrehenden kapitalistischen Höhle der Wahrheit gewissermaßen. Also das ist, jeder, der investiert, ist gezwungen, das Geld so schnell wieder rauszuholen, weil er sonst Konkurs geht, dass eigentlich ein Aufbau des Ostkongo gar nicht möglich ist.
Ich bin da helemaal mee eens. Ich denke, ja, Milo
völlig,
und ich
völlig einverstanden. Ich glaube, dass Milo und ich hundertprozentig einverstanden sein werden heute Abend. Und das stimmt. Das hat einfach auch enorme Auswirkungen auf diese Gesellschaften. Also ich war irgendwann im tiefsten Hinterland. Also die meisten kennen ja Kongo und die äußeren Städte. Aber in diesem Mittelgebiet, da gibt es auch Riesenzonen, wo CNN noch nicht war und wo auch die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, noch nie waren. Und da ist wirklich die präkoloniale Zeit. Das sieht man in der Architektur, in der Kultur. Also ich war an Stellen, in Gebieten, wo Kinder, also wir schreiben das Jahr 2010, wo 8-jährige Kinder schreiend wegliefen, weil ich der erste weiße Mensch war, den sie gesehen haben und es war auch kein Strom. Also gut, jetzt ist es nicht so, dass die Tatsache, dass man einen Weißen sieht, nicht wirklich ein Zeichen der Zivilisation, aber gut, das sei dahingestellt. Irgendwann war ich da in der Region in einem kleinen Krankenhaus. Und man sagte mir, fahren Sie nach Kinshasa? Ja, übermorgen. Wollen Sie vielleicht Arzneimittel für uns kaufen in Kinshasa? Also wir geben dir das Geld. Das waren $200. $200. Man gab mir die $200. Das war eine Schuhschachtel voller Banknoten. Also die kleinsten Geldscheine, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das heißt, man ist dort in einer Region, also es gilt eigentlich für einen Großteil Zentralafrikas, wo eigentlich das Geld, wo wieder getauscht wird, wo eigentlich kaum noch Geld vorhanden ist. Wenn 200 Dollar in einem Krankenhaus einer Schuhschachtel voller Banknoten entspricht, ich habe einfach die Schachtel genommen und bin so ins Flugzeug gestiegen, um dann eben Paracetamol einkaufen zu gehen in Kinshasa. Und das war wirklich enorm. Und ja, du hast recht, die Infrastruktur entwickelt sich nicht und das Land geht eigentlich vor allem in die schlechte Richtung. Und diese Ungeduld, Milo, über die du sprichst, also diese Ungeduld der internationalen Investoren ist natürlich auch Teil einer langen Tradition von Ungeduld im Umgang mit Kongo. Also das Wort Ungeduld ist wirklich symbolisch für die letzten 60 Jahre. Eine Kombination von Idealismus und Ungeduld. Also die Entkolonialisierung war berechtigt, aber musste sehr schnell laufen, innerhalb von 5 Monaten. Die Afrikanisierung der Armee durch Lumumba 1960 war berechtigt, aber auch das wirklich von heute auf morgen, also vom 4. auf den 5. Juli, wirklich in einer einzigen Nacht. Die Afrikanisierung der Wirtschaft, wie Mobutu sie wollte, das war berechtigt. Alle Unternehmen waren in den Händen Weißer und die Schwarzen haben gearbeitet, aber auch da von heute auf morgen, innerhalb einer Nacht. Und auf der anderen Seite haben wir auch natürlich in den 80er Jahren die Weltbank, der IWF, die für Privatisierung plädierten. Und auch das wieder von heute auf morgen, sodass zum Beispiel Gesundheit, Pflege, Unterrichte schrecklich teuer wurden. Und jetzt sieht man das Gleiche bei der Demokratisierung. Die Demokratisierung ist wichtig, aber man versucht es auch wieder von heute auf morgen durchzusetzen, indem man einfach sehr viel Geld in Wahlen pumpt. Und dann sagt man ja, wenn man einmal ordentliche Wahlen hat, dann ist nach dem Tag ist Kongo dann nicht mehr Kongo, sondern plötzlich Dänemark. Und das ist natürlich eine komische Kombination. Auf der einen Seite sehr viel Idealismus, auf der anderen Seite einfach auch diese Ungeduld, kein Pragmatismus. Und das, was du ansprichst über Bergbau, über zum Beispiel Großunternehmen, ist eigentlich ein Symbol für die Art und Weise, in der Kongo eigentlich verwaltet worden ist in den letzten 50, 60 Jahren. Und ich frage mich das wirklich, hängt das mit einer Art von Säkularisierung zusammen? Hängt das damit zusammen, dass die Religion weniger wichtig geworden ist, einen geringeren Stellenwert hat? Glauben wir deshalb, dass die Ideale sehr schnell realisiert werden müssen? Für mein Theaterstück habe ich auch Missionare in Kongo interviewt. Und einige haben mir gesagt, das Leben ist hier nicht perfekt, aber warten wir vielleicht noch 500.000 Jahre, da wird sich das schon bessern. Aber das kann man natürlich nicht machen, wenn man nicht glaubt. Aber man sagt ja, in Europa hat es doch auch 2000 Jahre gedauert. Und das sind schon wirklich dann, das ist wirklich langfristig. Mao hatte das auch. Der sagte, Demokratie für China. Gute Idee, so in 500 Jahren. Aber diese Geduld, diese Langzeitperspektive, die haben wir mit unserem urgenten, dringenden Idealismus aus den Augen verloren. Also ein Argument in einem einzigen Satz, Mao und die Missionare aus Belgien untergebracht.
Wenn ich die einfache Frage stelle, was hat das mit uns zu tun? Haben Sie beide jetzt im Grunde genommen die Antwort gegeben, es hat alles mit uns zu tun. Also mit uns meine ich jetzt uns Europäer. Können wir es ein bisschen präziser fassen? Es geht um Schuldfragen, wenn ich Sie richtig verstehe. Das Ergebnis eines Tribunals ist ein Schuldspruch oder verschiedene Schuldsprüche. Das könnten Sie vielleicht nochmal genauer erklären. Es geht um Schuld, es geht um Verantwortung. Worum geht es noch, Herr Rau?
Ja, also klar, beim Tribunal geht es um die Festlegung von Verantwortlichkeiten. Und wie gesagt, für mich interessant war, aber das ist, weil es der Tribunalteil im Kongo war, dass die Verantwortlichkeit beiden Eliten, beiden lokalen Eliten liegt, bei der Armee, die total zerstört wurde durch die Peacekeeping-Strategie der Vereinten Nationen, wo man sämtliche Rebellenorganisationen immer wieder in diese Armee integriert hat, bis man eigentlich keine nationale Armee mehr hatte, sondern einen Verbund von unabhängig agierenden Generalen, unabhängig agierenden Kompanien, was jetzt die Armee ist und die verantwortlich ist für viele Massaker. Die Schuldfrage ist für mich in einer globalisierten Welt hinfällig. also wie soll ich sagen, die Schuld ist verteilt. Ich habe nur gemerkt, ich als Künstler oder ich als Intellektueller, ich muss gewissermaßen eine globale Strategie oder ein globales Denken entwickeln, wenn es eine globale Wirtschaft gibt. Also ich kann mich nicht im europäischen Lokalismus quasi bescheiden, wenn die Firmen lokal agieren. Also zum Beispiel eine Sache, die ich herausgefunden habe, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, es gibt eine absolut global agierende Wirtschaft, es gibt aber zum Beispiel kein globales Wirtschaftsrecht. Also alles, was Schweizer Firmen, was kanadische Firmen im Kongo machen, würden sie es hier machen, dann wären sie auch über eine Nacht sofort im Gefängnis lebenslänglich. Also sofort, weil es ist wirklich Massenmord, es ist Verschwörung gegen die Verfassung des Kongo, es ist der Bruch von sämtlichen Menschenrechten tagtäglich. Und ich sage das gar nicht als irgendwie renitenter Linksaktivist, sondern als in kühler Betrachtung der Fakten. Und das ist für mich das Erstaunliche, dass wir in einer Welt leben, die von wirtschaftlicher Sicht her extrem ungeduldig, extrem schnell ist und extrem kriminell ist, weil die Kriminalität möglich ist und weil die Kriminalität legal ist. Es gibt beispielsweise im Kongo ein Minenrecht, das kongolesische Minenrecht, das besagt, dass alles, was 3 Meter unter der Erde liegt, gehört der Regierung, gehört dem Kongo. Die Regierung sind aber ein paar Leute in Kinshasa, die einen Deal machen mit irgendjemandem aus Europa oder Nordamerika oder Südafrika und die dann halt ganze Länder verkaufen. Stellen wir uns vor, wir wären im Kongo, man würde entdecken, dass hier 3 Meter unter dem Goethe-Institut liegt Gold. Dann kommt morgen die belgische Armee und vertreibt alle und dann wird das Goethe-Institut abgerissen und dann wird das Gold gefördert und das ist legal. Und das ist natürlich, wenn man auf so einer rechtlichen Grundlage ist, hat man ein Problem. Und den Prozess, den wir eigentlich geführt haben, war das Messen des Rechts, das es gibt an den Tatsächlichkeiten der Weltwirtschaft, wo man merkt, es gibt einen kompletten Dissens zwischen den rechtlichen Gerechtigkeitsmitteln, die man hat, die die Gesellschaft hat, die die Kongolesen in diesem Fall haben und den Möglichkeiten, die die Weltwirtschaft hat, dieses Recht zu benutzen. Und da ist die unschuldige Schuldhaftigkeit des Handelns von Europa, die liegt darin, weil, wie gesagt, es ist alles legal, was gemacht wird. Diese Gesetze sind legal, aber im internationalen Kontext werden sie illegal. Und das ist eigentlich meine Beobachtung, dass die globale Weltwirtschaft eine globale Kunst, eine globale Gerechtigkeit braucht.
Herr von Reiburg, wie steht es um unsere Schuld oder Verantwortung?
Ich finde das zwei hele verschiedene
Notizen. Ich denke, es handelt sich dabei um zwei unterschiedliche Begriffe. Ich denke, Schuld und Verantwortung sehr unterschiedlich, also begriffsweise. Ich denke, das ist sehr interessant, um das im Goethe-Institut, also hier in Brüssel, darüber reden zu dürfen. Und ich meine das auch, wenn ich das so sage, weil man uns die Frage stellen sollte, können wir uns, junge Belgier, uns dafür schuldig fühlen oder sollen wir uns dafür schuldig halten? Und wenn ich zum Beispiel mit Deutschen über den Nationalsozialismus rede, da sagen deutsche Freunde meines Alters, die also in den 60er, 70er Jahren geboren sind, ja, ich fühle mich noch immer schuldig daran, was da damals passiert. Und das fasziniert mich, und zwar aus dem Grund, dass das völlig unterschiedlich ist, wie ich das jetzt empfinde, was damals also im Kongo passiert ist. Also ich hatte es für schwierig, also die Fehler, also auch die Verbrechen, also zum Beispiel meines Vaters oder meines Großvaters, um das selber zu empfinden oder zu überleben. Ich weiß nicht, ob das erblich ist, aber ich weil das Geschichte auch eine geteilte Verantwortung mit sich bringt. Und ich finde, ich bin selber mit oder teilweise mitverantwortlich dafür, dass die Geschichte, diese Geschichte also bekannt zu geben ist. Und Milo hat also diesen Film gemacht über das Tribunal. Ich habe nicht mitgearbeitet daran, weil mir die Zeit gewählt habe, aber auch die Metapher des Tribunals, also das hat mir Schwierigkeiten bereitet. Ich finde das irgendwie problematisch, also über diese Verbrechen einen solchen Film zu machen. Problematisch, weil ich denke, ich mich mehr daran interessiere, was genau die Wahrheit ist und nicht an der Rechtfertigkeit oder Gerechtigkeit oder der Wahrheit. Ich interessiere mich an der Wahrheit, weil ich verstehen möchte, wie die historischen Akteure damals, also diese Entscheidung damals getroffen haben. Und die Legitimität möchte ich aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Und ich weiß, dass ich nicht ganz populär in einer postkolonialen Perspektive, aber ich suche mir den postkolonialen Blickwinkel. Also postkolonial, das war gar sehr einfach. einfach. Also die Leute im Kongo sollten eigentlich froh sein, dass die Europäer da so viele gute Sachen gemacht haben. Aber jetzt ist das anders. Wir sehen jetzt die Leute dort als Opfer und wie als Täter sozusagen. Und ich denke, das sind sehr binäre Sichtweisen und auch sehr moralisierend sozusagen. Ich halte es für viel moralischer, um zu versuchen, die Komplexität des menschlichen Verhaltens in beiden Lagern zu verstehen und alle Parteien möglichst gut zu verstehen. Und das ist das Grundsätzliche. Also Frage Schuld und Verantwortung, Tribunal auch. Also wenn ich über den Kolonialismus einen Film machen würde, dann würde ich mich nicht für die Metapher des Tribunals entscheiden, aber da würde ich mich für also die Metapher der Beziehungstherapie entscheiden, so denke ich, ja, um eben also die Unterschiede darstellen zu können.
Ja, also vielleicht muss man noch, also das ist nur eine Präzisierung, das Tribunal, das wir gemacht haben, das endet nicht in einem Schuldspruch. Und ich denke, die interessante Sache, die wir gemacht haben, ich habe mir gesagt, gib dem Neoliberalismus eine Chance. Gib sogar dem Kolonialismus eine Chance, gib sogar der UN eine Chance. Das macht man ja eigentlich selten. Und wir hatten wirklich in unserer Jury, hatten wir Leute versammelt, die komplett unterschiedlicher Meinung waren. Das waren nicht alles Bürgerrechtler, sondern wir hatten, wie gesagt, einen Anwalt einer großen Minenfirma. Wir hatten den Büroleiter von Kishambo, dem Gouverneur von Südkivu, der selber auch da war. Also wir hatten versucht, wir hatten jemanden von der UN, also wir hatten wirklich versucht, wie soll ich sagen, eine Situation zu schaffen des Diskurses eher als des Schuldspruches. Natürlich kamen wir am Schluss zu Verantwortlichkeiten. Das muss so sein in einem Tribunal, dass man Verantwortlichkeiten festmacht. Aber natürlich war die Debatte absolut zweischneidig. Also ich erinnere mich an einen für mich sehr schönen Moment, obwohl traurig, als eine Frau, die deportiert worden war von einer Minenfirma, gefragt wurde, was ist dein Problem? Dann hat sie gesagt, ich habe 2 Kühe gekriegt und ein Haus als Entschädigung. Und dann wurde gefragt, ja, wenn du jetzt noch eine Kuh kriegst, dann ist das für dich okay. Dann hat sie gesagt, ja, dann ist es für mich okay. Also das, wie soll ich sagen, zu diesem System des Tausches und des Handels gehören wir alle. Das ist die kleine Frau, die deportiert wird, und die große Frau, die dann Ministerin ist. Das sind alles die gleichen, das ist ein Zufall. Für mich, was die Geschichte anbelangt, die europäische Geschichte ist so gelaufen, dass wir auf der sicheren Seite sind aktuell, dass wir quasi aus der Geschichte profitiert haben. Und das ist ein logischer Bestandteil dessen. Und ich denke, dass wir natürlich genauso schuld sind an das, was an der Geschichte passiert ist. Nicht ich als, gut, ich bin jetzt Schweizer, aber ich fühle mich gewissermaßen als Deutscher, weil ich in Deutschland lebe und deutsche Kinder habe. Aber das ist nicht die deutsche Schuld, sondern es ist die europäische Schuld, wenn man so will. Weil wir jetzt die EU sind, weil wir jetzt Europa werden. Also ich sehe Belgien als Teil Europas, ich sehe die Schweiz als Teil Europas und ich sehe natürlich Deutschland als Teil Europas. Und ich sehe diese europäische Schuld, die als Endeffekt unter dem Strich dazu geführt hat zum europäischen Reichtum. Wir haben diesen Reichtum durch Kriege, durch Unterwerfung und durch Unterdrückung gekriegt. Anders kriegt man keinen Reichtum. So ist es einfach. Wenn jemand reich ist, jemand anderes arm, und der reich ist, ist besser bewaffnet oder hat sich besser abgesichert. Es ist, ich denke, das ist die Wahrheit. Und deshalb glaube ich, ist eine, wie soll ich sagen, die Idee der Schuld, die uns heute ein bisschen langweilig vorkommt, so ein bisschen eine Idee aus den 60er Jahren, aus der aktivistischen Zeit, dass man schuld ist am Holocaust und so weiter. Ich finde das keinen schlechten Gedanken, dass man die historische Schuld mit sich mitträgt.
Um es einmal präzise zu fassen, europäische Schuld meint in dem Falle die Schuld in den vergangenen 100, 200, wie viele 100 Jahren auch immer, den Kontinent, in dem Fall wir sprechen über Afrika, ausgebeutet zu haben, eigenen Reichtum angehäuft zu haben und damit bis heute im Grunde genommen Strukturen geschaffen zu haben, die Entwicklung schwierig bis unmöglich machen.
Ja, ich denke, also im Grunde hat, wie soll ich sagen, es gibt von Lars von Trier den schönen Film Dogville. Und in Dogville gibt es diese NGO-Frau, könnte man sagen, die in dieses kleine Dorf geht, wo die guten Menschen leben. Sie leben einfach. Aber mit der Zeit muss sie feststellen, das sind auch Arschlöcher. Sie vergewaltigen sie, sie unterdrücken sie. Und wenn sie die Macht über sie haben, dann lassen sie sie leiden. Das sind auch Kapitalisten. Aber dann hat sie das Glück, dass ihr Mafia-Vater kommt mit den Waffen und dann werden halt all die Leute erschossen und sie wird quasi befreit. Und Lars von Trier hat einen Punkt gesagt, ich denke, er hat recht. Im Grunde ist es eine Metapher über die erste und die dritte Welt. Es sind alles Arschlöcher, alles Kapitalisten, aber im Endeffekt hat die erste Welt die Waffen, wenn es darauf ankommt. Die haben die Maschinengewehre, die haben die mafiösen Strukturen. Es ist eine einfache Metapher, aber ich glaube, es sagt etwas darüber aus, wie die Machtverhältnisse, wie einfach sie zutage liegen. Also im Kongo sieht man, Es ist sophisticated, wenn man über all diese rechtlichen Grundlagen, wenn man über Weltwirtschaft und so weiter spricht, wenn man aber vor Ort ist und sich anguckt, wie funktioniert eine Deportation, wie funktioniert eine korrupte Regierung, wie funktioniert das, keine Ahnung, nicht die kleine Kooperative, die Konzession kriegt für eine Mine, sondern seltsamerweise die große kanadische Firma, die gerade erst angekommen ist, weil die einfach die besseren Schmiergelder haben, dann funktioniert das ganz basal und das ist ein Schuldvorgang, der täglich abläuft, der in diesem Moment abläuft. Und das ist nichts Abstraktes, was irgendwie zu tun hat mit irgendwelchen Nazis, die in den 40er Jahren irgendetwas gemacht haben, sondern es ist etwas, was momentan abläuft. Und das gewissermaßen auch von personaler Schuld natürlich total abgekoppelt ist. Also das ist, wie soll ich sagen, es ist eine anthropologische Konstante. Es gibt nicht den bösen Kapitalisten, es ist ein System, in dem alle drinstecken. Aber wie soll ich sagen, wenn man auf der Seite der einfach gesagt Gewinner in einer Rechnung steht, die tödlich ist, dann lädt man automatisch Schuld auf sich. Das ist einfach ein Fakt. Das ist gar nicht moralisch gemeint.
Herr von Rabuch, Sie gucken skeptisch und haben vorhin schon gesagt, dass diese binäre Täter-Opfer-Struktur im Grunde genommen vielleicht sogar ein Teil des Problems ist, dass man nicht aus dieser Beschreibung und Zuschreibung in Täter und Opfer herauskommt. Wie kommen wir heraus?
Weil ich denke, Milo heeft gelijk.
Ich denke, dass Milo da natürlich recht hat. Es gibt da dominante Machtstrukturen, die von Europa heraus auferlegt worden sind und die man nicht unterschätzen soll. Es liegt auf der Hand, also der Kolonialismus, also aus dem 19. Jahrhundert, das ist natürlich ein europäisches Konstrukt gewesen und das sieht man noch immer. Also die Konsequenzen gibt es noch immer. Und trotzdem ist das nur ein Teil der Erklärung. Ich denke, ein anderer Teil der Erklärung ist eigentlich, das ist die örtliche Korruption, die so kennzeichnend ist für viele Teile Afrikas. Und ich denke, dass wir da das sehr, also dass wir da kaum verstehen. Sogar der Begriff Korruption ist ein problematisches Wort, um wirklich zu verstehen, was das beinhaltet, weil das auch sehr moralisierend wirkt irgendwie. Ja, sehen Sie. Also in einem afrikanischen Land wie dem Kongo gibt es zwei Systeme der Umverteilung des Wohlstandes. Es gibt also das klassische patrimonialische System und dann das moderne bürokratische System. Nicht? Und Korruption ist eine Art Überlappung der beiden Zirkel, wobei eine Person, die zum Minister befördert wird, sich Geld zu eignen wird aus der Staatskasse, um das Leuten zuzuteilen. Und man hat gesagt, also Mobutu ist ein Kleptokrat gewesen, nicht? Man hat das Wort entfunden, um ihn zu beschreiben. Und er hat sehr viel entwendet, das stimmt. Aber er hat viel Staatsgeld entwendet, um das wieder zu verteilen unter den Leuten. Und es geht also um eine Überlappung also eines bürokratischen Systems und eines altmodischen, also patrimonialischen Systems. Und wenn man das nicht einsieht, dann verpasst man wirklich also die Einsichten, die man braucht, um wirklich zu verstehen, was dort unterwegs ist. Das ist problematisch. Das Einzige, was wir sehen, ist, man sagt, gut, die afrikanische Solidarität ist fantastisch, also die afrikanische Solidarität, also in Zeiten der Krise, das ist prächtig, wenn man das sieht. Nur die Korruption, das ist lästig. Nein, diese Solidarität und die Korruption, das ist das Gleiche. Also man holt sich Geld aus der Staatskasse, um solidarisch zu sein mit der Bevölkerung sozusagen. Und also dort, den europäischen Perversionen zu viel Nachdruck zu verleihen, ohne die lokalen Perversionen zu sehen, das ist wirklich das klappt nicht, finde ich.
Ja, also da kann ich nur absolut zustimmen. Ich denke, das eine geht absolut nicht ohne. Ich würde sogar die beiden Zirkel, das eine ist die europäische Perversion, das andere ist die lokale Perversion. Und diese Zirkel überschneiden sich im Ostkongo und das ist das Mean-Business. Also das, so wie ich es gesehen habe, unsere Verantwortlichkeiten, die wir in diesem Tribunal quasi juristisch festlegen konnten in den Recherchen, das waren alles mehr oder weniger lokale Korruptheiten, muss man sagen. Lokale Korruptheiten und zum Beispiel eine Tragik, also ich finde schön, dass man diese Korruptheit als solidarisch beschreibt, weil es ist tatsächlich so, es ist eine Mikrowirtschaft der Korruption und jetzt, wo der amerikanische Kongress, die OECD, diese großen Gesetze gegen Blutmineralien auferlegt und mehr oder weniger die komplette Kleinökonomie kriminalisiert hat, sagen die Leute auch, okay, es war kriminell, aber jeder hatte halt seine paar Francs. Es hatte jeder sein Geld, es hat funktioniert für die Gesellschaft, dieses System. Am Schluss blieb nichts übrig, aber es ist aufgegangen. Und das wird zerstört von einer globalen Wirtschaft. Das ist eigentlich ein Drama.
Ihr seht es auch mit der Initiative.
Ja, das sieht man auch an der Initiative, die man in die Wege geleitet hat, um die Rohstoffe zu regularisieren sozusagen, indem man den Ursprung bestimmt hat. Das heißt, Betriebe dürfen nur Coltan exportieren, wenn also der Ursprung klar ist. Man hat also sozusagen den Bergbau formalisiert. Aber das bedeutet, dass für Millionen von Leuten Arbeitsplätze weggehen, also zerstört werden. All diese Kinder, die 12, 13, 14-Jährige, die jetzt in den Bergbaustätten arbeiten, sobald sie nicht mehr den ganzen Tag also diese Taschen füllen dürfen, ja, dann werden ganze Familien arm. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, um aus einem solchen alten System herauszukommen. Und ich bin einverstanden mit dem, was Milo sagt. Es ist ein suboptimales existierendes System. Um daraus ein optimales System zu schaffen, das ist ein sehr schwieriger Übergang.
Darf ich versuchen, Sie ein kleines bisschen näher an den an die unmittelbare Politik heranzuführen. Wir sitzen hier in Steinwurfweite des Europäischen Parlaments, nicht sehr weit, also inmitten des Europaviertels, der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates. Per Zufall ein Blick in den Terminkalender der hohen Herren und Damen. Die Außenbeauftragte der EU, Frau Mogherini, trifft morgen 5 afrikanische Außenminister oder empfängt 5 afrikanische Außenminister hier in Brüssel. Diese operationelle politische Ebene, mit der wir es hier jeden Tag zu tun haben. Was wäre Ihr Wunsch an diese operationelle politische Ebene? Nicht im Sinne eines naiven Wunsches, keiner wird die Probleme, über die Sie gesprochen haben, über die wir gesprochen haben, heute, morgen oder übermorgen lösen. Aber was wäre ein adäquates politisches Herangehen, um der Verantwortung, die Sie beschrieben haben, und der Schuld, auf der Herr Rauber hart, gerecht zu werden?
Das ist eine schwierige Frage.
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also mir fällt auf, dass das europäische Interesse für Zentralafrika sich verringert. Und wenn man sich anschaut, wenn man sich zum Beispiel das Friedensabkommen anschaut, das 2002, 2003 abgeschlossen worden ist, das hat zu den Wahlen 2006 geführt, also zu den ersten demokratischen Wahlen seit einem halben Jahrhundert, seit der Unabhängigkeit des Kongos. Seitdem hat sich die Aufmerksamkeit für Kongo in Europa verringert. Es ist nicht Dänemark geworden, also Kongo ist nicht das Dänemark von Afrika geworden. Und also die europäische Leidenschaft für den Kongo und auch für Burundi und Ruanda ist wirklich geschrumpft, und ich halte das für problematisch. Zurzeit haben wir eine Lage, wobei die Rohstoffe dort also nach China verschifft werden und wobei die Kirchen dort sich jetzt hier ansiedeln, bei uns, nicht? Und ich denke, es gibt noch immer Möglichkeiten, um irgendwie in sinnvoller Weise als Europäische Union doch noch Gutes zu tun für den Kongo. Und in einem Land wie den Niederlanden stellen wir fest, dass jetzt die Entwicklungszusammenarbeit und Handel jetzt gekoppelt werden. Und vor kurzer Zeit habe ich mit dem niederländischen Minister, der zuständig ist, also für Entwicklungsarbeit, gesprochen. Und sie hat also Ruanda besucht, und sie kommt nicht nur mit ein paar Millionen von niederländischen Euros an Entwicklungshilfe, aber sie bringt auch 20 Unternehmern mit. Und ich finde das eine interessante Entwicklung, weil man so viel weniger paternalistisch ist, sozusagen, als westliches Land. Und es ist eigentlich sehr simpel, nicht? Also wir exportieren weiter europäische Produkte in afrikanische Länder. Alle afrikanische Kinder werden groß mit Nestle-Milch sozusagen, wobei ein afrikanischer Landwirt seine Milch nicht exportieren kann nach Europa. Wenn der liebe Mann aus Nigeria oder dem Kongo oder Mauretanien seine Milch nicht exportieren kann nach Europa, wird er versuchen, selber nach Europa zu kommen. Das ist, was jetzt passiert. Und ich denke, also die Kombination aus europäischer politischer Aufmerksamkeit und also neuen Abkommen ist ein neuer Weg.
Das heißt, darf ich ganz kurz einmal nachfragen, weil das ja immer einer der strittigen Punkte ist, inwieweit Handelspolitik das richtige Instrument ist oder ob nicht umgekehrt Handelsabkommen und so weiter die Grundlage für Entwicklung in Afrika eher zerstören als machen. Sie sagen, Kombination aus Entwicklungspolitik und Handelspolitik ist eigentlich der richtige Weg.
Ich denke nicht, dass alle Handel per Definition pervers ist.
Und ich bin hier nicht wirklich zum Verteidiger geworden des freien Marktes. Ich denke, ein kontrollierter Handel kann für den afrikanischen Kontinenten sehr gut sein. Schauen wir uns mal an, was das Mobiltelefon macht jetzt, also für den Kontinent. Afrika wird jetzt zum schnellst wachsenden Markt für Mobiltelefonie. Und das ist sehr wichtig für die Leute dort. Die Afrikaner werden daraus besser. Und auch natürlich die Mobilfunkunternehmen werden daraus besser. Ich denke, es gibt Möglichkeiten, also über den Handel, also das Schicksal der afrikanischen Völker zu verbessern.
Herr Rauer, ein Wunsch an die politisch Verantwortlichen.
Ja, ich muss leider ähnlich, also dir ist es ja auch unangenehm, David, ins Horn der Privatwirtschaft und der mittelständischen Unternehmen zu blasen. Das muss ich leider auch. Also ich muss auch sagen, dass man im Kongo, man muss die Privatwirtschaft, man muss die ganze zum Beispiel weiterverarbeitende Industrie, also man muss in all das investieren. Wenn man einen ganz einfachen Fall nimmt, diese riesigen Firmen, die sich da ansiedeln, zum Beispiel Banro, ein Fall, den wir verhandelt haben, eine kanadische Firma, die haben wirklich versucht, zum Beispiel das Gas aufzutreiben, um ihre Küchen zu betreiben. Die haben wirklich versucht, da von allen Angestellten, die sie haben, irgendwie die ganze Infrastruktur zu haben aus der Region. Es war unmöglich. Sie mussten das aus Kigali, aus Kenia, aus Südafrika importieren, weil es die nicht gab. Es gibt jetzt einige Unternehmen, die nachwachsen. Es gibt aber keine Mikrokredite, es gibt nicht mal Banken, es gibt überhaupt nichts, das diese Leute unterstützt. Und wenn das Programme wären anstelle, was Europa macht und was auch die USA machen, sind wunderbare, schöne neue Gesetze gegen Blutmineralien, die aber nicht anwendbar sind, also die überhaupt nicht implementiert werden können und die wirklich nur negative Auswirkungen haben. Und man sollte eine oder NGO-Projekte, dass man irgendwelchen Dörfern, die direkt neben einem See stehen, nicht eine Wasserreinigungsanlage baut, sondern irgendwelche Regenauffangbecken. Also absurdeste Projekte, die oft über ein halbes Jahr terminiert sind. Und man müsste einfach anfangen, in den Markt, den es gibt, zu investieren. Zum Beispiel die Agrarwirtschaft im Kongo. Man weiß, der Kongo könnte ganz Afrika ernähren. Es ist aber überhaupt, niemand kriegt einen Kredit, um da irgendwie mal ein größeres Stück Land zu bebauen. Also das sind alles so absurde Sachen, die tatsächlich durch eine bewusste Investition in die Privatwirtschaft geändert werden. Wie gesagt, mir ist das unangenehm, dass ich das sagen muss als Hobby-Marxist. Aber es ist so. Also das wären Lösungsmöglichkeiten, ein Anfang zumindest. Und dann kann man an eine faire Privatwirtschaft, dann kann man an große moralische Projekte und Gesetze denken nachher. Aber man muss auf der Ebene einsteigen, denke ich.
So weit ist es mit dem Marxismus gekommen.
Ich würde gerne noch etwas anfügen. Ich bin ja Leser von David. Wenn du fragst, warum finden die Leser das so toll? Also ich fand es auch toll, weil es mal ein bisschen eine Parallel- oder eine Alternativgeschichte zu diesen Erzählungen von Zentralafrika sind, vom Kongo, aber auch vom Gebiet der großen Seen, wo der Genozid in Ruanda eine unabhängige Rolle außerhalb der Geschichte spielt. Und das ist in dem Buch, hat man einen geschichtlichen Zusammenhang, wo der Genozid in Ruanda, der Konflikt im Ostkongo, die koloniale Vorgeschichte, alles in einem Zusammenhang erscheint und man merkt, dass eigentlich diese, wie soll ich sagen, moralische Hollywood-Geschichtsschreibung, die wir uns gewohnt sind, extrem blind ist auf einem Auge und eigentlich nur das sieht, was verwertbar ist. Und sobald es ein bisschen komplexer wird, dann driftet es weg. Und das Buch zeigt halt, wie man auf eine unglaublich universale Weise einen unglaublich komplexen Vorgang so erzählen kann, dass es Leute, die wie ich, die vorher vom Ostkongo eigentlich keine große Ahnung hatten, wirklich nachher Bescheid wissen. Also ich denke, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob es so ein Buch über den Kongo vorher gegeben hat. Ich glaube nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es noch so eins geben wird. Also es ist wirklich großartig.
Ja. Danke. Danke sehr.
Wunderbar. Ein schöneres Schlusswort als diese Empfehlung, die wir unterstreichen und weitergeben. Können wir uns nicht denken. Herr van Reybroek, Herr Rau, herzlichen Dank für diese wirklich interessante Unterhaltung und interessante Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.
Und vielleicht sollten wir auch die Übersetzer bedanken für heute Abend.
Auch sehr, David van Reybroek.
Wunderbar, danke Ihnen.
Danke bedanken.